Der Weltraum. Unendliche Weite.
Das Babylon-Projekt war unsere einzige und letzte Hoffnung auf Frieden.
Hallo, Dienstagsgucker. Hallo, Werner.
Mein Leben.
Das Schweiß muss fließen.
Es tut mir leid, Dave. Aber das kann ich nicht tun.
Möge die Macht mit dir sein.
Willkommen im Fight Club.
Sie reden, der dreibeinige Podcast.
Hallo, liebe Hörenden.
Hallo Sebastian.
Hallo Sascha.
Hey.
Hallo Internet.
Na, hallo Internet. Wie geht's dir?
Ja, es sind ja schon wieder inzwischen einiges vergangen seit unserem letzten Podcast.
Ja, aber uns geht's gut. Wir sind noch da. Die Sommerpause
ist jetzt quasi vorbei.
Ja, und geht dann gleich wieder weiter. Aber wir nutzen eine kurze Unterbrechung der Sommerpause, um eine haufenweise Anzahl von Casts aufzuzeichnen.
Genau, quasi ein Loch im Sommerloch.
Ja, zu stopfen sozusagen. Wir wissen noch nicht, in welcher Reihenfolge was erscheinen wird. Das ist ein bisschen timey-wimey, aber ich denke, das wird hier als nächstes erscheinen. Erscheinen, Sebastian, apropos, Sie reden, zieht völlig neue Kreise.
Kreise ist das Stichwort. Wir sind, nachdem wir schon über Facebook, über Telefon, über E-Mail sowieso, über einen Talkback-Button erreichbar sind, sind wir jetzt auch noch bei Google Plus.
Yay! Hey. Wir haben schon 5 Freunde, Kreise, wie man immer das nennen mag.
Genau, ich habe noch 5 zusätzliche Accounts angelegt, die uns followen.
Ausgezeichnet.
Schon mal so als Starthilfe.
Ja, also fühlt euch aufgerufen, uns auch in eure Kreise aufzunehmen.
Uns zu followen bei Google Plus, Sie reden, heißt der Account. Und ich glaube, wir sind auch die einzigen, die so heißen.
Ja, ist auch verlinkt auf unserer Internetseite, so wie unsere Facebook-Seite und unsere StudiVZ-Gruppe.
Nein, echt?
Ja, ja, ja.
Okay.
Da sind momentan nur 2 Leute drin, nämlich ich und der Raphael vom WhoCast.
Na, aber immerhin.
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 Ich glaube, so viele Leute haben auch nicht mehr StudiVZ.
Bei uns ist es halt nicht ein soziales Netzwerk, sondern mehr so ein sozialer Strich quasi.
Ja,
sozusagen. Eine Linie, eine soziale Linie. Ja,
ja. Also
schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
Noch etwas liegt hier auf dem Tisch, eine Neuigkeit.
Ja, richtig, das ist alles unglaublich. Rüttel mal ins Mikrofon.
Apropos. Also
vielleicht hört das schon, was es ist. Kleines Tonrätsel. Wenn ihr es wisst, schreibt eine Postkarte 52.
Also das geheimnisvolle Geräusch at sie-reden.de. Die älteren Hörer erinnern sich vielleicht noch an dieses Geräusch. Es befindet sich, ist nämlich eine Kassettenhülle und daran befindet sich eine Audiokassette.
Eine Audiokassette?
Eine Audiokassette.
Zeig uns dieses Audiokassette.
Der eine oder andere, der uns bei Facebook folgt, wird auch schon ein Bild davon gesehen haben. Ich denke, wir stellen das noch auf die Seite, denn unsere Überlegung ist es, wir feilen noch ein bisschen am Preismodell, aber unsere Überlegung ist es, einen Tapecast zu installieren sozusagen. Immer die aktuelle Folge von sie-reden.de. Wir sind in der Retro-Podcast,
ja,
ein klein bisschen.
Ja, also falls ihr so ein bisschen Retro-Vintage-mäßig drauf seid und immer noch mit einem Sony Walkman durch die Gegend läuft.
Ich habe gestern beim Doctor Who-Event, dazu später mehr, mich mit, es müsste Simone gewesen sein, unterhalten und die hat gesagt, sie hat ein Kassettendeck in ihrem Auto, ein so altes Radio, dass sie sich jetzt einen Discman gekauft hat mit einem Kassettenadapter, um Doctor Who-Hörspiele zu hören unterwegs. Also, ja, liebe Simone, falls du uns hören solltest, könntest du jetzt quasi auch einfach direkt unsere Kassetten reinmachen.
Wie kann man die denn bestellen jetzt bei uns?
Das ist eine gute Frage. Das werden wir noch gucken. Ich muss erst mal gucken, zu welchen Preisen ich hier an diese Leerkassetten komme und wie ich das mit dem Druck mache. Unser erster Prototyp, der hat schon deutlichen Abrieb zu verzeichnen. Das muss noch deutlich besser werden, denn wir wollen natürlich die gewohnte Qualität, die wir akustisch liefern, auch optisch bringen auf unseren Kassetten.
Und diese Kassetten sind ja auch was für die Ewigkeit.
So sieht's aus. Die kann man sich wunderbar ins Regal stellen. Man könnte auch so ein Chakotay-Bild noch dann...
Ja, bitte, Sascha. Also die Rücken von den Kassetten, die müssen dann so ein Sammelbild ergeben.
Ja, so wie beim lustigen Taschenbuch. Guter Hinweis, das müsste noch verbessert werden. So, dass dann so das Jahresarchiv immer jeweils ein Bild bildet.
Ja, genau. Chakotay machen wir.
Das wäre cool.
Ja.
Jar Jar Binks.
Picard als Borg.
Wesley Crusher.
Guybrush Threepwood.
So zum Beispiel. Also das sind ein paar Anregungen. Wer Interesse hat, möge sich bitte schon mal melden. Wir richten eine E-Mail-Adresse ein. tapecast@sie-reden.de. Wie gesagt, das genaue Preismodell für dieses Kassetten-Abo wird noch irgendwie bekannt gegeben. Das muss noch durchgerechnet werden, damit wir am Ende nicht miese machen, aber wir wollen auch keinen großen Gewinn machen. Eigentlich sollte es eine Plus-Minus-Null-Nummer werden und ein kleiner Gag. Das heißt also, wer dann registriert ist, bekommt immer die aktuelle Ausgabe auf Kassette nach Hause geschickt.
Oder ihr macht es richtig retromäßig und schreibt uns eine Postkarte an die Impressumsadresse von unserer Webseite und wir mailen euch dann die Kassetten.
Über Postkarten freuen wir uns sowieso, denn wir haben im August unseren 3-jährigen Geburtstag.
Yay!
Yay! Da könnt ihr uns also gerne mal eine Karte schicken, eine Nachricht hinterlassen oder ein MP3 oder einfach eine E-Mail. Wir haben schon eine nette Botschaft noch auf unserer Facebook-Seite bekommen, auf die ich jetzt gerade keinen Zugriff habe, aber da hat sich auch wieder jemand gemeldet. Insofern fühlt euch berufen, mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns. Wir würden uns freuen, wenn man nicht immer nur die eine Richtung redet.
Sprich du nur für dich, Sascha. Ich bin öffentlichkeitsscheu.
Deswegen ja, ich mag ja eigentlich auch keine Menschen.
Nee, Menschen generell sowieso. Und schon gar keine gut gelaunten.
Habe ich jetzt wieder festgestellt, da können wir gleich mal die Brücke zum heutigen Thema schlagen, ja? Fast, dass ich heranwachsende Männer hasse.
Du bist so drastisch in deinen Aussagen manchmal.
Ja.
Generell, ja?
Gleich jeder Nationalität.
Heranwachsen,
so.
Zwischen 0 und...
Na, sagen wir so zwischen 15 und 25. Naja, mit 25 kann man schon ein bisschen erwachsen sein, aber... Ach, die sich sowas beweisen wollen und du weißt schon, was ich meine.
Und dann anfangen irgendwie
in Gruppen
S-Bahn zu surfen und
genau, also wenn ich die, sag mal, die geistige Elite Cottbus vor der Stadthalle rumlungern sehe, ja, dann ist es mir ein bisschen Angst um Deutschland, wenn das die Leute sind, die sich gegen Ausländer formieren und sagen, naja, sie sind, so soll ein guter Deutscher aussehen, dann gute Nacht Deutschland.
Diese Sorte, ja.
Und andererseits sind natürlich eine Gruppe heranwachsender Migrantenkinder auch nicht gerade leicht zu ertragen.
Ja,
auf eine andere Art und Weise.
Generalisierst du aber sehr stark.
Ja, guck mal, das mag
hier
sein.
Die Jungs, also wir hatten ja unseren Eifel-Podcast und haben im Zuge dessen auch unsere alte Schule besucht. Die waren auch eigentlich alle ganz fit, die Jungs.
Ja, in der Schule, aber sobald die Schulglocke geht.
Dann geht die Perücke ab und dann ist die Glatze drunter, meinst du?
Genau, und dann gehen sie nicht nur Kühe schubsen.
Sondern auch...
Nein, also so sind die bestimmt nicht drauf, aber ich meine, heranwachsende Männer, die sich selber finden, oder Männer in Anführungszeichen, sind, glaube ich, einfach anstrengend.
Ja, ich denke auch. Also klar, als Jugendlicher waren wir sicherlich auch manchmal ein bisschen, wenn so zwischendrin, ne, so zwischen...
Und es geht mir einfach momentan, ich stelle fest, mir gehen heranwachsende Männer einfach tierisch auf den Sack, gleich jeder Nationalität. Weil ich diesen Habitus einfach nicht leiden kann, weil diese Selbstüberschätzung und wir sind die Größten. Und
ja, das ist doch nur ein Zeichen, das ist nur eine Überspielung der inneren Unsicherheit.
Natürlich, das ist eine, aber das begreift man in dem Alter ja nicht. Wir sind ja altersweise inzwischen geworden und können das
sprich nur für dich
so quasi differenzieren.
Okay, das können wir jetzt mal vielleicht einfach mal so stehen lassen. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Aber was...
Wie beim...
es gibt ja jetzt auch eine Menge Asylanten und Flüchtlinge in der Eifel, habe ich gelesen. Ruhrberg oder Einruhr? Scheiße, das habe ich wieder...
Das verlinken wir in den Shownotes. Das verlinken wir
auf alle Fälle. Eins der Eifeldörfer in unserer Gegend, in unserer Nähe, also unserer alten Heimat, hat jetzt 600 Einwohner und ein Asylantenheim bekommen mit bis zu 180 Plätzen, von denen 100 jetzt belegt sind. Die restlichen 80 müssen noch ausgebaut werden, noch saniert werden. Ja. Die haben sich ein bisschen umgeguckt, die Leute.
Im Ortsteil Kittlitz bei Lübbenau sind irgendwie 120 Einwohner und die kriegen 120 Flüchtlinge und Asylbewerber.
Oh, auch eine coole Quote.
Ja, die Stimmung, das ist eine gigantische Stimmung in diesem Ort.
Aber wie gesagt, kultureller Import, vielleicht kommen wir auch noch später drauf, ist ja manchmal gar nicht so verkehrt. Unser heutiges Thema, oder sollen wir noch ein bisschen Smalltalk machen vorher, Sascha?
Ach, lass uns doch gleich zum heutigen Thema kommen. Hat nämlich wirklich auch damit zu tun.
Ja, genau. Also ein Film, der an mir vollkommen vorbeigegangen ist, der Anfang der 90er lief, glaube ich, nur einmal im deutschen Fernsehen, wenn ich das im Internet richtig interpretiert habe.
Ach, und ich habe genau diese Ausstrahlung damals gesehen. Das ist ja interessant.
Ja, genau. Der Film heißt?
Der Marsch.
Der Marsch, eine Romanverfilmung?
Ja, vielleicht kannst du mal parallel die Wikipedia-Seite
öffnen. Also wir haben den Film jetzt wirklich als Vorbereitung auch geguckt vorher.
Tatsächlich,
ja? Also,
aber ich habe heute mal nicht das Internet ausgedruckt im Vorfeld. Ich habe nur meine Notizen mit, die ich mir zu diesem Film gemacht habe. Aber da steht nicht das Erscheinungsjahr drauf. Es ist im Rahmen einer Aktion entstanden.
Ein Film von David Wheatley. So hieß auch der Hauptcharakter oder der Hauptnebencharakter in Portal 2.
Ach.
Wheatley. Ja, ein britisches Fernsehdrama. Vom BBC, von
genau.
Wem auch sonst.
Aber ZDF oder sowas hängt da auch, glaube ich, mit drin, oder?
Ja, das war irgendwie Filmförderung, Schlag mich tot. So.
Ja, das ist im Rahmen einer... Aktionswoche entstanden, glaube ich, mehr oder weniger.
Genau.
Wir verlinken es alles im Beitrag, die Wikipedia-Seite zu der Marsch sozusagen. Sebastian, hättest du denn die Güte, dem Hörer, den Hörerinnen und alles, was dazwischen ist, den Transgender-Hörerinnen, Sternchenrinnen,
Bi-lesbisch-Schwul-Gemeinde
zu erklären, um was es in dem Film der Marsch geht?
Aber gerne, Sascha. In dem Film geht es grundsätzlich um Flüchtlinge, erstmal kann man so sagen, die sich auf den Weg machen, um nach Europa zu kommen, von Afrika aus. Es sieht halt, die Lage ist verzweifelt für die Helden unseres Filmes. Der Film fängt auch ziemlich krass an, also die wirklich heftigste Szene gleich zu Anfang. Eine afrikanische Familie.
Ach, ja.
Ich habe schon, Sascha hatte gesagt, guck dir den Film an und ich mache den Film an und dann fängt das so an, dass da so eine Familie quasi im Sand sitzt und der Vater übergießt gerade alle mit Benzin. Inklusive sich selber und will alles anzünden so. Und da habe ich gedacht, oh, so harter Tobak, sag ich mal. Aber sogleich erscheint der männliche Hauptprotagonist des Films und sagt dem Familienvater, nee, komm nicht hier, lass das mal lieber bleiben mit dem hier rumzündeln. Ich habe einen Plan, wir marschieren nach Europa zu Fuß.
Eigentlich noch nicht, das reift erst später an, dieser Plan, weil die eigentliche Hauptdarstellerin ist nämlich eine EU-Kommissarin.
Die eigentliche Hauptdarstellerin ist eine EU-Kommissarin.
Es ist ein bisschen merkwürdig, aber da kann man erstmal den Inhalt.
Den Inhalt, genau. Also
vielleicht kannst du noch gucken, wie sie heißt bei Wikipedia, damit wir die Namen. Der Afrikaner heißt lustigerweise nämlich Madi.
Und die Frau heißt Anabolika. Da, Claire Fitzgerald.
Claire Fitzgerald aus Irland.
Aus Irland, also im Film aus Irland.
Genau, es spielt in einer nahen Zukunft, das muss man noch dazu sagen.
Von den Ende der 80er ausgesehen, also so irgendwie Mitte der 90er.
Genau, und durch Klimakatastrophen, durch eine 5 Jahre andauernde
Dürre
ist halt, sind halt die Nahrungsvorräte in Afrika rapide zur Neige gegangen. Das ist die Prämisse. Und sie ist Entwicklungshilfe-Kommissarin der EU und bereist halt Afrika und trifft dort auf unseren schwarzen Hauptdarsteller.
Der vorher den Familienvater von seiner Wahnsinnstat abgehalten hat.
Genau.
Und die treffen recht früh aufeinander. Also der afrikanische Hauptdarsteller hat in Europa studiert und kann Englisch und Deutsch. Stellen wir später auch fest.
Deutsch auch, ja.
Er spricht nicht Deutsch, aber er... Nee, okay, vielleicht nur Englisch. Also er trifft, also nachher kommen noch zwei deutsche Reporter drin vor in einem Hubschrauber, die sind sehr lustig, die beiden.
Meine Notizen
genau. Hier. Also jedenfalls, die treffen sich halt und dann gibt es auch schon direkt den ersten argumentativen Schlagabtausch. Er sagt irgendwie, der Westen hat hier alles kaputt gemacht und ist schuld daran, dass wir jetzt hier hungern und dass es uns so scheiße geht. Und sie sagt dann aber so, nee, ja, hast zwar recht, aber wir haben ja auch ganz viel Geld gegeben, das dann allerdings von quasi euren Leuten irgendwie veruntreut und unterschlagen worden ist. Und das ist halt auch viel sabotiert worden an Hilfe, die versucht worden ist zu leisten und so. Also es wird schon sehr früh angefangen, quasi in dem Film so auf einer hohen Ebene zu argumentieren. Deswegen, mich hat der ganze Film auch so an eine bessere Star Trek TNG-Folge erinnert. So vom Aufbau her und von halt diesen Gesprächen zwischendurch, die halt exemplarisch so zwischen den Parteien halt geführt werden.
Lass uns doch erst nochmal den Inhalt zu Ende
bringen. Inhalt, ich meine, die machen sich halt auf den Weg und laufen und nach bekommt man das halt auch hier bei uns in Europa mit. Also die Medien werden darauf aufmerksam. Der, wie heißt der, El-Mahdi?
El-Mahdi.
El-Mahdi hat auch so eine gewisse Pressestrategie schon vorher, so eine PR-Strategie ausgearbeitet. Sein Slogan ist Watch Us Die. Also von wegen, kommt her, guckt euch uns an und seht entweder zu, wie wir verrecken, oder lasst uns halt rein. So,
also er sagt im Grunde genommen, wir sterben so oder so.
Ja.
Warum können wir, dann können wir genauso gut vor eurer Haustür sterben.
Ja.
Damit ihr das wenigstens seht,
ja,
wie wir sterben.
Genau.
Und dann machen sie sich auf den Weg, werden ein paar Mal überfallen, bekommen aber auch dann Hilfe und unterwegs wächst dieser, das ist eigentlich eine kleine Gruppe, die losmacht, die von vielen Leuten eigentlich auch PR-technisch ausgeschlachtet wird, unter anderem von Frau Fitzgerald, die ja EU-Gelder damit locker machen will.
Für die Flüchtlingsheime auch.
Für ihre Flüchtlingsheime, aber und der amerikanische Präsidentschaftskandidat, ein Kongressabgeordneter, ein Schwarzer, mit dem tollen Namen Mr. Brown.
Mr. White?
Ja, also ein klein bisschen, ja, auch sehr prophetisch, ne, mit Obama. entdeckt das quasi auch und sympathisiert halt mit dieser Flüchtlingsgruppe und versucht die auch zu instrumentalisieren, aber allen entgleitet es dann irgendwann. Es wird halt dann eine Viertelmillion Flüchtlinge, die auf einmal irgendwo in Marokko stehen.
Ja, die unglaubliche Menge von einer Viertelmillion Menschen.
Da kommen wir auch gleich nochmal zu. Und übers Meer setzen wollen. Und wie geht die EU jetzt mit diesen Flüchtlingen um?
Genau, und dann sollte man vielleicht noch erwähnen, es gibt auch eine Nebenhandlung, die so ein bisschen, ich denke mal, es ist einfach aus dem Roman übrig geblieben, weil die halt mit der Haupthandlung so wenig zu tun, die dient nur dem Ausbau des Charakters von halt der Frau Claire Fitzgerald. Und da geht es dann darum, dass ihre Mutter langsam senil wird, aber sie sich nicht um sie kümmern kann, weil sie halt ständig in UN-Sachen unterwegs ist. So. Ja. Der andere Typ ist ihr Mann, glaube ich, oder ihr Lebensgefährte. Der kümmert sich halt so um die Mutter so ein bisschen und tut es dann auch in Heim und findest du nicht gut, aber dann sagt der Mann halt, ja, du bist ja nie da und ich muss das hier alles alleine machen, die Frau wird senil, stellt hier alles auf den Kopf und ich schaff das nicht mehr.
Auf jeden Fall versucht sie dann, wir spoilen natürlich extrem hier, wer den Film noch nicht gesehen hat, der möge jetzt bitte mal abschalten.
Der möchte jetzt bitte vor 5 Minuten abschalten.
Genau, am Ende setzen sie halt rüber, ein Junge hat zwischenzeitlich eine Pistole gehabt und das will einen Freudenschuss abfeuern und wird erschossen am Strand.
Das war, glaube ich, dieser Senator Braun, der hat da so irgendwie Waffen in diese Gruppe reingebracht, der hat Bodyguards dabei und ja, okay.
Und
es gibt auch einen Anschlag vorher noch auf den El Mahdi.
Ja, genau. Da tauchen diese Pistolen halt auf. Ein Junge gibt einen Freudenschuss ab, wird erschossen von der EU-Grenztruppe,
ja,
die sich daraufhin wieder mal ein bisschen zurückzieht vor Schreck. Und dann stürmen sie quasi Gibraltar, die Flüchtlinge. Also nicht stürmen, aber sie kommen halt an in Gibraltar. Und am Ende stehen sie halt den Gewehrläufen der europäischen Truppen gegenüber.
Genau.
Und damit endet der Film.
Claire Fitzgerald sieht das alles im Fernsehen und dann kommt so ein Voice-Over, eines Tages werdet ihr wahrscheinlich alle zu uns kommen, aber jetzt sind wir noch nicht bereit für euch.
Wir sind noch nicht bereit für euch. Vielleicht später. Vielleicht eines Tages.
Genau.
Das waren ziemlich genau ihre Worte.
Hast du gedacht, es würde so einfach werden?
Obwohl eigentlich ja das so ein bisschen im Widerspruch zu dem stand, was sie vorher so gemacht hat und gesagt hat. Das Ganze, also das war eigentlich schon so ziemlich im Wesentlichen die Handlung. Es gibt dann halt immer so einzelne Stationen, so auch so einige exemplarische Szenen. Zum Beispiel eine Szene ist
doch vielleicht das kleine schwarze Notizbüchlein wieder.
Also ziemlich am Anfang werden sie zum Beispiel dann mal kurz überfallen und ihre Wasservorräte geklaut, aber dann kommen sie an die libysche Grenze und dann kommt dann so ein Militärtruck an irgendwie, ja, hier Gaddafi schickt uns und er findet euch total super und ihr habt ein neues Wasser.
Lustigerweise denken die erstmal, sie werden wieder überfallen.
Also, richtig, genau.
Weil die Bildeinstellungen sind ziemlich ähnlich zum ersten Überfall, aber diesmal bringen sie halt Hilfsgüter.
Genau,
von Gaddafi.
ja. Was man auch öfters mal sieht, ist dann, wenn Claire Fitzgerald wieder zu Hause ist, bei der UNO ist es, ne? UNO?
Nee, EU.
EU. Und dann diese diplomatischen Gespräche am runden Tisch mit den anderen Landesvertretern.
Mit Dolmetschern jeweils.
Mit Dolmetschern. Und ich finde auch super gespielt, weil ganz viel geht halt über Blicke so, ne? Also gestandene Diplomaten sitzen halt am Tisch. Keine Ahnung, Schauspieler natürlich, nehme ich mal an. Aber wie die dann halt immer gucken und sich dann so tuscheln, so Mikrofon zu halten und mit Augen rollen oder so, das fand ich schon echt gut gespielt.
Also die Ratssitzung fand ich auch ungemein toll gedreht und umgesetzt. Und ich kann mir vorstellen, das ist nur die Spitze des Eisberges von tatsächlichen Ratssitzungen. Also ich denke, diese Klischee-Darstellung ist gar nicht so weit hergeholt. Also wahrscheinlich ist es in Wirklichkeit noch viel schlimmer, als es hier dargestellt wird in diesem Film.
Ja, also es gibt ja natürlich dann mehrere Seiten. Also vielleicht würde ich von Anfang an schon sagen, wir müssen diese frühmöglich stoppen, am besten noch auf eigenem Gebiet oder auf afrikanischem Gebiet halt. Und Claire Fitzgerald, das ist übrigens auch noch, dass sie aus Irland kommt in dem Buch, das spielt halt insofern eine Rolle, dass halt der El Mahdi ihr am Anfang halt diese ganzen Vorwürfe macht und ihr wisst ja nicht, wie das ist und so weiter und ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Sie sagt dann, Moment, unsere letzte Hungersnot in Irland, die liegt jetzt auch nicht so ganz so lange zurück, also irgendwie 100 Jahre oder sowas in der Richtung.
Und es gab Kartoffeln.
Und es gab nur irgendwie faulige Kartoffeln und so.
Wir hatten
und,
ja nichts, außer Kartoffeln.
Da hinten Kartoffeln, da Kartoffeln, überall Kartoffeln. Nur Kartoffeln!
So ein bisschen kennen wir die Not, historisch betrachtet zumindest gesehen auch. Und jetzt während der Euro-Krise ist es vielleicht auch so ein bisschen ähnlich. Ich war schon lange nicht mehr da.
Es hätte aus Griechenland sein sollen.
Ja, genau. Sehr prophetisch das Ganze. Also das halt schon damals als Ursache für den Aufbruch halt die Klimakatastrophe genannt wurde. Anfang der 90er, da war es ja noch nicht so das Riesenthema. Mhm. Das war ja gerade eigentlich eher so die Phase, wo das wieder nachgelassen hat mit Umweltschutz und Ökologie und so weiter. Also ich kann mich erinnern, dass Anfang der 90er Jahre dann plötzlich eine Werbung kam für der neue Gillette Einmalrasierer. Wenn du ihn benutzt hast, hau ihn einfach weg. Das war dann mit so einem Tennisstar. Der hat den dann mit dem Tennisschläger in den Müll gekloppt und so. Das war dann plötzlich was Neues für mich.
Ja, in den 90ern war ja die Ich- und Spaßgesellschaft ausgerufen worden, die ja dann abrupt mit den Terroranschlägen vom 11. September endete.
Schluss mit lustig.
Da war Schluss mit lustig.
Und ja, genau.
Ja, es ist wirklich sehr prophetisch. Aber wir haben es ja vorhin schon angesprochen, wenn man sich die Zahlen vergegenwärtigt,
Eine Viertelmillion Flüchtlinge ist jetzt heutzutage noch Peanuts, würde man vielleicht so kaltherzig, kaltschnäuzig so sagen. Wir haben mal ein bisschen gegoogelt. Ich habe natürlich meine Shownotes jetzt
also
nicht...
Die UN geht von 60 Millionen Flüchtlingen und Heimatvertriebenen aus. Also da sind Binnenflüchtlinge drin, da sind...
Genau. Auf dem Weg in die EU momentan 15 Millionen, habe ich eigentlich als Zahl gelesen. Und allein 2014 sind 5 Millionen Leute neu dazugekommen auf die Flucht, haben sich auf die Flucht begeben. Also wie ich das interpretiert habe, sowohl in Afrika als auch jetzt halt in den Kriegsgebieten im Mittleren Osten.
Und die meisten hängen halt dann irgendwo im Nachbarland fest, in Pakistan und schlag mich tot.
Denn anders als im Film... haben sich ja diverse Staaten nicht gerade hilfreich für die Flüchtlinge, den Flüchtlingen gegenüber gezeigt, sondern auch Gaddafi hat sich dann 1993, glaube ich, kaufen lassen von der EU. Da sind Reparationszahlungen geflossen in Milliardenhöhe, die allerdings letzten Endes dazu gedient haben, halt Auffanglager zu bauen in Libyen, aber halt auch in anderen Ländern, habe ich mich jetzt nicht genau darüber für informiert, ja, wo die halt dann aufgehalten werden sollten. Die wurden dann da halt so mehr oder weniger interniert kaserniert.
Ja, und seit halt die ganzen nordafrikanischen und von der EU unterstützten Regimes gefallen sind, kommen die Flüchtlinge halt ungebremst auf Europa zu.
Stichwort auch Farmrevolution und so weiter.
Ja. Bevor wir jetzt nochmal in die tiefe Analyse gehen, ich habe ja auch noch ein paar Stichpunkte zum Film gemacht.
Ja.
Wollen wir da so ein bisschen chronologisch vorgehen?
Ja, gut.
Es fängt nämlich an, das fand ich auch sehr prophetisch.
Fangen wir jetzt mal von vorne an.
Es fängt an mit dem Inception-Horn.
Den Inception-Horn, das müssen wir erklären.
Jeder Trailer, das können wir mal verlinken, seit Inception rausgekommen ist, gibt es eigentlich keinen Trailer, der ohne Inception-Horn ausgekommen wäre. Das wäre dieses... Und dann kommt eine andere Szene. Dann kommt wieder... Und es fängt halt an mit diesem Inception-Horn.
Das Inception-Horn.
Ich dachte so, hey, 1990, geil. Du hast gesagt, der Film endet mit einem Voice-Over. Er beginnt mit einem Voice-Over. Also es gibt unheimlich viel Exposé am Anfang, in dem Claire Fitzgerald halt erstmal dieses Voice-Over macht.
Vermutlich irgendwelche redigierten Romanpassagen.
Genau, und dann gibt es nochmal einen Dialog, ein Exposé in Dialogform, wo die Kommissarin halt mit ihrem merkwürdigen PR-Assistenten...
Der merkwürdige PR-Assistent ist auch eine interessante Figur. Der ist so diese zynische Kommentarstimme. Er macht dann immer so leicht, wie gesagt, zynische Kommentare zu der Situation und ja.
Gefolgt von einem Exposé in einer Fernsehsendung. Also der Anfang ist wirklich Exposé, Exposé, Exposé. Und dann kommt dieses erste Gespräch zwischen Mahdi und Claire Fitzgerald, wo er halt sagt, wir sind arm, weil ihr reich seid. Was in einem System mit beschränkten Ressourcen, unbegrenztes Wachstum meiner Meinung nach ja auch logisch ist. Man kann nur auf Kosten anderer wachsen.
Ja.
Insofern hat er schon ein kleines Argument. Und was er sagt ist zum Beispiel, ich habe gehört, ihr habt Katzen in Europa.
Es heißt, die Kosten für eine Katze sind mehr als $200 im Jahr.
Ich habe keine Ahnung, wirklich.
Lasst uns nach Europa kommen als eure Haustiere. Wir können Milch trinken. Wir können beim Feuer liegen. Wir können euer Hand lecken. Wir können schnurren. Und wir sind viel billiger zu füttern.
Richtig. Also es wurde auch eine Zahl genannt, irgendwie, dass halt so ein Mensch in einem Flüchtlingsheim auf afrikanischer Seite pro Jahr $50 kostet. Ein Unterhalt auf dem niedrigsten Niveau quasi.
Ja.
Das Flüchtlingsheim sah übrigens in dem Film sogar noch richtig irgendwie so ein bisschen, will jetzt nicht sagen romantisch aus, aber es war halt wirklich noch wesentlich besser als die Bilder, die man heute kennt.
Ja.
Also nicht zugemüllt und nicht irgendwie Wellblechhütten, sondern noch irgendwie so ein bisschen Holzhäuser.
Eine Zeit lang immer war ich ja Mitfahrgelegenheit, habe ich selber angeboten und bin mitgefahren, wenn ich quer durch Deutschland gefahren bin.
Ja.
Und ich hatte eine denkwürdige Fahrt mit einem Afrikaner zusammen und seine Eltern kommen aus einem Flüchtlingslager in der Westsahara und er ist dort aufgewachsen, er hat Videos gezeigt. Es gibt dort in der Westsahara, das will ein eigener Staat werden, Und die haben dort ein Flüchtlingscamp seit 25 Jahren oder noch länger.
Mhm.
Und haben mir da Bilder gezeigt. Die wohnen da wirklich seitdem in, also wie ein großes Festival, kann man sich ungefähr vorstellen, nur weniger Musik. und dreckiger und man kommt so schnell halt nicht mehr weg, selbst wenn man möchte. Und er hat es irgendwie geschafft, da rauszukommen. Und hat jetzt angefangen zu studieren und will natürlich seine Familie dort unterstützen. Und das kann man sich gar nicht vorstellen, dass man halt 25 Jahre lang in einem Lager aufwächst.
Ja, und wir möchten jetzt auch nicht irgendwie die Zustände auf Festivals verharmlosen.
Nee.
Und das betrifft wirklich halt Millionen von Menschen mittlerweile.
Ja.
Also haben ja gerade so mal so eine Zahl genannt, was ja halt auch nur so eine grobe Hausnummer ist. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel jetzt so die Armutsreporte anguckt, viele bleiben ja auch, die kommen gar nicht erst auf die Idee oder möchten ja auch gar nicht erst weg, aber leben halt trotzdem irgendwie in bitterster Armut. Und
das ist ja auch der Grund, warum wir kommen immer nur junge Männer nach Deutschland, weil nämlich die Familien wahrscheinlich in solchen Lagern festhängen.
Festhängen, die sind nicht so mobil und können dem Ganzen halt irgendwie ausweichen.
Da möchte man nicht mit tauschen einfach.
Das möchte man nicht.
Also krass fand ich zum Beispiel auch die Darstellung, weil es so treffend war. Es gibt in diesem Film einfach so paar total treffende Sachen, so auch so Medienkritik, Gesellschaftskritik.
Die Medienkritik, da.
Wo das deutsche Kamerateam
Hubschrauber,
weil Frau Fitzgerald instrumentiert halt. Sie möchte ein Hilfsprogramm durchsetzen und sagt halt, wenn der Mahdi da loslatscht und sein Zitat in der Zeitung erscheint, sitzt da mit ihrem PR-Typen und freut sich auch noch drüber, dass sie losgelaufen sind.
Ja.
Und dann macht sich halt aufgrund des Zeitungsartikels auch wirklich schön wie in der Realität.
Das German-Kamerateam.
Hat das deutsche Fernsehen gelesen in der Zeitung, dass da so ein Flüchtlingstreck unterwegs ist. Das wird heute ja keine Sau mehr interessieren, aber damals war es halt vielleicht noch irgendwas Besonderes.
Und diese beiden Reporter, die landen dann so quasi direkt neben dem Track, also mitten in der Wüste.
Fliegen erstmal mit dem Hubschrauber dreimal über diesen Track drüber, sagt, das könnte nicht sein, das sind viel zu wenige. Und mit dem Hubschrauber sauen die quasi erstmal den kompletten Track ein.
Ja.
Weil sie so viel Sand aufwirbeln, landen dann genau daneben und dann so, filmt es so, dass es möglichst viel aussieht.
Ja, also einerseits zwar irgendwie höflich, aber andererseits auch total irgendwie pietätlos und taktlos.
Taktlos treten
die auf, merken es aber nicht. Und das Lustige ist, dieser Elmadi, der verarscht ja noch so ein bisschen, sagt dann so, jawoll, und so macht so ein bisschen einen auf deutschen Parodie quasi. Und auch dann sehr typisch, die Deutschen merken es dann aber nicht. Die bleiben dann weiter grinsen, bleiben höflich und oder auf ihre komische Art und Weise halt höflich, ne? Und ja, film das mal aus dem Winkel, dann sieht es noch mehr aus, so, ja.
Ja, also so typisch, wir haben hier einen Auftrag gekriegt und müssen das jetzt irgendwie filmen. Und dann so, ach nee, das sind ja nur 20 Leute. Na, was machen wir denn jetzt?
Wir sind jetzt 3 Tage unterwegs, nur um hierher zu kommen. 3 Tage. Willst du ohne eine Story nach Hause kommen?
Okay. Wir nehmen, was wir kriegen können.
Also ich kann es aus der Sicht auch nachvollziehen, weil das ja auch mein täglicher Job ist. Jetzt vielleicht nicht gerade Flüchtlingstracks filmen, aber man muss ja aus den vorhandenen Begebenheiten halt das Beste rausholen, das beste Bild sozusagen.
Du hast nicht meinen Hubschrauber.
Und wir haben nicht meinen Hubschrauber, wir haben manchmal eine Drohne. Ja, so wie Afrika hat jetzt auch viele Drohnen. Auf jeden Fall find ich das total toll. Und auch
doch
die Art, wie halt der Mahdi mit den Leuten, die ihn manipulieren wollen, umgeht und sie selber manipuliert, ohne dass sie es merken, was du gerade gesagt hast.
Ja, also er ist, wie gesagt, er ist halt eine Ausbildung genossen, ein Studium. Akademiker und ist ein weltgewandter Mann sozusagen.
Mahdi kennen wir übrigens ja auch aus Dune.
Nee, du meinst Muad'Dib.
Ja, aber er wird am Anfang ja Mahdi genannt.
Ach so.
Ja. Scheint aber offensichtlich ein sehr verbreiteter Name in Afrika zu sein. Ich habe das schon mal, nochmal kurz darauf gegoogelt, weil ich etwas zusammengezuckt bin.
Aber Sandwürmer kommen wenige vor in dem Film.
Ja, das wäre cool gewesen.
Ja, hätte ich auch gesagt, so die reiten auf dem Sandwurm in, nein, ich will das jetzt gar nicht so.
Ja, dann kommt halt, das fand ich auch schön, es ist ja eigentlich eine EU-interne Sache. Und dann mischt sich dieser amerikanische Kongressabgeordnete ein, weil er da die Chance sieht, im Wahlkampf weiterzukommen, weil seine schwarzen Brüder in Afrika...
Genau, auf deren Kosten quasi zu profilieren, da als Helfer der versklavten Rasse sozusagen.
Genau, dann reisen wir mal kurz nach Irland, wo sie ja ihre demente Mutter besucht und ihren etwas weichgespülten Mann.
Ja.
Und er wird besucht und mit ihm ein bisschen rumschimpft, weil er steckt sie später ins Heim gegen ihren Willen, aber er kommt einfach mit ihr nicht mehr klar.
Ist ja auch schon was älter.
Er ist auch ziemlich alt, muss man auch dazu sagen. Und lustig fand ich die Szene, wo sie dann Auto fahren. Er fährt, sie sitzt daneben und er schleicht und schleicht und schleicht und du siehst halt, sie wird immer nervöser. Und irgendwann sagt er, die unterhalten sich über die Mutter und du denkst irgendwie, es geht um die Mutter und er sagt, es geht nicht mehr, oder? Und sie sagen, nein, es geht nicht mehr. Dann halten sie an, tauschen die Plätze, dann fährt sie und dann siehst du nur, wie sie an dem LKW vorbeirast. Diese vertauschte Rolle fand ich irgendwie sehr ziemlich lustig.
Ja, sie ist quasi die, aggressivere in der Beziehung, kann man so sagen.
Sie ist halt so eine Power-Lady halt sozusagen.
Und er ist halt der Hausmann.
Genau.
Sozusagen, also auch.
Sie haben irgendwie auch so Künstlerfreunde, dann gibt's auch so immer so ganz abgehobene Diskussionen, wie man sie vielleicht aus Partys aus dem Prenzlauer Berg dann vielleicht kennt.
So, wenn der Westen über Afrika redet.
Genau, da werden auch viele Klischees dann aus der Schublade gezogen und einer seiner Künstlerfreunde meinte, es ist halt, man darf sich nicht wundern, auch in Afrika gibt's Fernsehgeräte und wenn die Leute halt sehen, wie es uns hier geht, darf man sich nicht verwundern, dass sie sich auf den Weg machen, weil sie selber keine Perspektive mehr sehen.
So ist es. Und dann gibt's ja noch diese wunderschöne Talkshow-Geschichte.
Die steht hier genau. Gut, aber fang an.
Ja, also dann...
ich lehne mich entspannt zurück und genieße ein Glas deutsches Wasser.
Im weiteren Verlauf kommt dann plötzlich eine Szene, die man zuerst nicht richtig einordnen kann. Man sieht halt irgendwie eine Familie an einem sehr reich, einem schon verdächtig reich gedeckten Abendbrottisch. Also der Tisch biegt sich wirklich vor lauter Speisen. Die Kinder sind wohl genährt, ein wenig feist schon und man isst halt. Und dann sieht man, ohne dass die Familie das bemerkt, auf einmal dann halt die ganzen Flüchtlinge hinter den Gläsern, erst hinter den Scheiben vom Wohnzimmer, so die Gesichter auftauchen. Und plötzlich stehen die halt in der Wohnung um diese Familie außenrum und um diesen Tisch außenrum. Und so, aber so ganz komisch, also so fast wie so eine Prozession ziehen die da ein in das Wohnzimmer so. Und dann war das dann aber Schnitt, ein Einspieler in einer Talkshow, in der es halt um diese Problematik geht. Also das war quasi ein Film im Film im Film sozusagen.
Ja.
Und dann geht halt diese Talkshow los, wo dann halt auch wieder irgendwelche Argumente vorgebracht werden.
Lustigerweise, zu den Argumenten kommen wir gleich. Das sind nämlich genau die Argumente, die man heute hört. Auch schon Anfang der 90er. Diese Szene, auch der Hund der Familie wird dann, der kriegt ein paar Knochen ab und ist auch schon ganz schön feist.
Ja, der hat auch so ein halbes Eisbein dann in seinem Napf.
Genau. Also, und dann erinnere ich mich, an diese Szene konnte ich mich super gut noch erinnern. Die ist mir am meisten in Erinnerung geblieben von diesem Film. Dann sagt nämlich die Tochter dann irgendwann, Mama, was machen denn die Leute hier? Und damit endet, weil dieser Einspieler für die Talkshow und dann, sie haben diesen Film gesehen, was sagen sie dazu? Und dann kommen nämlich diese Argumente, wir sollten helfen, aber sie sollten schon da bleiben, wo sie sind. Wir können ja nicht allen helfen. Und das fand ich, würden sie denn einen Flüchtling in ihrer Wohnung aufnehmen?
Ja.
So, diese typischen Argumente, die man heute wieder hört. Das ist total lustig. Dieser Film ist total prophetisch. Und dann wird ein Nothilfeprogramm in Erwägung gezogen, seitens der EU über 50 Millionen. Ist das nicht süß?
Ja, das war damals noch viel Geld. Das waren Mark, 50 Millionen Mark.
Stimmt, das waren auch noch Mark.
Nee, das waren Dollar im Film, denke ich.
Dollar, ja, aber trotzdem.
Weiß es nicht. Also das gab's ja noch keine.
Also 35 Millionen Euro. Ein Soforthilfeprogramm.
Schätze ich mal, ja.
Da lacht der Grieche heute drüber.
Weg.
Ja.
Nein.
Also auch wie sich das, also nicht nur die Dimensionen der Flüchtlinge seit den 90ern entwickelt hat, sondern auch was die Kosten betrifft sozusagen, in Anführungszeichen.
Ja.
Was das für eine Entwicklung genommen hat. Ich meine, was sind 35 Millionen Euro oder 14 Millionen Euro? Das ist nichts. Für Flüchtlingshilfe oder das versackert halt sofort in Afrika.
Ja, das kann man vielleicht so sagen. Es ging ja jetzt auch konkret im Film halt auch nur um ausschließlich um afrikanische Flüchtlinge. So, heute kommt ja noch die ganze Problematik mit halt, dass jetzt auch die Mittelschichten auch von anderen Ländern, die halt dieses kriegsgebeutelt sind, auf den Weg machen. Und das macht ja nochmal andere, ich wollte jetzt nicht sagen andere Probleme, aber die Leute, die sind halt dann auch besser ausgebildet. Also in dem Film war es ja nur der Mahdi quasi, der jetzt hier als Akademiker hätte anfangen können. Aber jetzt hast du halt auch wirklich das, die normalen Leute, sag ich mal, so Leute wie du und ich uns auf die Straße machen. Was ja schön in diesem Film gezeigt wird, den wir auch verlinken, den du mir gestern Abend gezeigt hast.
Ja, genau.
Das traurigste One-Second-A-Day-Video.
Ja, so sieht's aus. Das zeigt, dass Krieg überall passieren kann, auch in Europa.
Auch vor unseren Grenzen, auch für unsere Haustür sozusagen.
Ja, ich sag's ja immer wieder, also wenn man denkt, dass mein gesamtes Heimatdorf, du bist ja zugezogen, ne?
Genau, wurde ausgelöscht.
Zu 75% im Krieg zerstört wurde.
Ja.
Und das kommt, die komplette noch lebende Dorfbevölkerung ist damals ja geflüchtet. Meine Oma, meine Tante.
Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Erzähl mal.
Männer weniger, weil die waren ja halt im Krieg sozusagen, mit Ochsenkarren, was man so gerade eben noch am Leib hatte. Und sind in der Nähe von irgendwo in Niedersachsen in der Nähe, heute Zonenrand, früher mal Zonenrandgebiet.
Heute im Herzen Deutschlands.
Ja, ganz in der Nähe von Eschwege, da in der Ecke.
Aha.
Sind die untergekommen und sind wie Dreck behandelt worden. Und das war halt, wie gesagt, mitten in Deutschland. Das ist gar nicht, und es ist gar nicht mal so lange her. Und sie waren, also meine ganze eigene Familie waren Flüchtlinge früher.
Ha.
Und haben am eigenen Leib erfahren, was das ist. Und meine Oma, meine Tante haben das immer erzählt. Also mir als ich klein war, war das für mich halt ein großes Abenteuer. Die haben halt alle ihre Sachen gepackt, sind halt über den Rhein. Meine Oma hat immer erzählt, mein Opa wollte halt, oder mein Großonkel wollte halt nicht über den Rhein, weil er gesagt hat, wenn wir einmal über den Rhein gehen,
dann kommen wir nicht wieder zurück.
Dann kommen wir nicht mehr zurück, weil dann sind die Franzosen da und haben das Rheinland wieder.
Weil der Franzmann.
Ja, der Drecksack das Rheinland besetzt hat. Ja, und dann gab's so Sachen, ja, dann kamen sie zu diesen reichen niedersächsischen Bauern, die halt keine Kriegsschäden hatten. Und da kamen halt die armen Eifler mit ihren Großfamilien, mit ihren 12 Kindern und sowas.
Und die waren und
mussten dort untergebracht werden.
Der Westfale war an sich war nicht not amused.
Ja, er war not amused, dass er nur die Flüchtlinge aufnehmen musste. Obwohl es ja quasi eine Nation war, sozusagen. Und es gab so Vorfälle.
Volksgemeinschaft am Arsch.
Ja. Dass diese reichen niedersächsischen Bauern, die halt keine eigenen Kinder hatten, gesagt haben, ach, wenn ihr wieder geht, dann lasst uns doch bitte mal eure größten Kinder hier. Wir würden euch auch Geld dafür geben.
Okay.
Solche Geschichten sind passiert.
Menschenhandel.
Ja, mitten in Deutschland.
Mitten in Deutschland.
Und das ist gar nicht mal so lange her. Und es kann keiner eine Garantie geben, dass das nicht nochmal
passiert. Das kann quasi morgen wieder passieren.
Ja. Spätestens, wenn der Euro zusammenbricht und wir alle flüchten müssen.
Genau. Liebe militanten Nazis im Osten, haltet euch das immer vor Augen.
Ja.
Krieg ist nicht nur lustig.
Nee. Wo waren wir denn jetzt eigentlich? Nothilfeprogramm. Achso, interessant fand ich zum Beispiel auch, dass wir haben ja eben diese Diskussionen am Kamin bei Rotwein schon erwähnt, die dort genau geführt wurden.
Bei Lachshäppchen und.
Ja, und lustigerweise ist es tatsächlich so, du musst mal drauf achten, wenn du den Film nochmal siehst, die Westler, in Anführungszeichen, die fressen immer nur die ganze Zeit. Es gibt eigentlich sogar fast keine Szene, wo nicht jemand was zu essen oder zu trinken in der Hand hält.
Ja, hier biegen sich ja auch schon unser Podcast-Tisch unter den Lasten von frischem Obst.
Ja, richtig.
Und diversen anderen Genussmitteln.
Deutsches Wasser, wie gesagt. Also, und was ich halt sehr mag, ist halt dieses Symbolbild von so einer PR-Aktion von mehreren Seiten, die dann komplett außer Kontrolle gerät. So ein bisschen die Geister, die ich rief, die dann quasi nicht mehr einzufangen sind. Es versuchen ja mehrere Seiten halt, die Flüchtlinge zu instrumentalisieren, aber die lassen sich halt nicht instrumentalisieren, sondern man hat dann irgendwann ein hausgemachtes Problem, was vor der eigenen Haustür steht. Lustigerweise war es ja so, ich habe das irgendwo damals gehört oder gelesen, ich konnte leider keine Quelle mehr dazu finden, dass ursprünglich geplant war, dass sie übersetzen von Marokko nach Spanien und an der spanischen Küste abgeknallt werden. Aber Spanien hatte sich damals, das ist ja eine europäische Koproduktion gewesen, geweigert, den Drehort zur Verfügung zu stellen, weil sie wollten nicht als die Bösen dastehen.
Aha.
Und dann wurde es nach Gibraltar verlagert, weil Gibraltar ist ja britisch.
Ach so, oder war es zumindest.
Ist glaube ich immer noch.
Ist immer noch. Okay, das recherchieren wir nochmal nach. ach so, ja, okay, aber ne, ja, passt ja, ist ja auch dann irgendwie Spanien, also, ja, also die Location passt ja schon so.
Ja, das dann ist ja quasi direkt nebenan.
Ist ja auch die engste Stelle quasi, der kürzeste Seeweg.
Ja, ja, und lustigerweise gab es ja damals noch kein Frontex. Heutzutage haben wir ja aufgerüstet, jetzt dürfen ja Flüchtlingsboote im Mittelmeer versenkt werden.
Richtig, und ich habe auch sogar gehört, irgendwie, dass halt an den ganzen Küstenstreifen jetzt irgendwie Kameras in den Wäldern installiert werden und solche Scherze.
Ich habe mich mit unserem Ü-Wagenfahrer unterhalten, der aus Italien kommt. Und zwar kommt er aus dem südlichsten Zipfel, quasi, wenn du, Italien ist ja dieser Stiefel.
Ja.
Und er wohnt quasi, jetzt mal so salopp gesprochen, am Hacken.
Okay.
Am Absatz sozusagen.
Ja.
Ziemlich weit unten. Und er sagt, für ihn oder für seine Familie und für seine Freunde ist das ein ganz alter Hut. Also wirklich seit den 90ern, Anfang der 90er kommen die Flüchtlingsboote. Er sagt, wenn du abends am Strand sitzt, siehst du schon die Flüchtlingsboote kommen. Und die haben dort Flüchtlinge im Stadion untergebracht. Also da ist einmal ein Boot angeschwemmt worden mit ein paar tausend Flüchtlingen. Ja. So ein altes Kreuzfahrtschiff und dann haben sie da quasi das heimische Stadion als Auffangquartier
genommen. Ja, also es kommen jetzt auch aktuell ja immer wieder Bildreportagen im Fernsehen von Lampedusa und von Lesbos und so, da kann man sich das ja alles jetzt live quasi auch nochmal im Fernsehen angucken, wie da die Situation ist. So. Wobei jetzt ja die Strategie wohl gefahren ist, so wenn die Leute sich irgendwie brav polizeilich melden, wenn sie kommen und ihren Fingerabdruck abgeben und den ganzen Kram machen, dann werden sie quasi weitergeschickt in die EU rein. Also
ja, anders kannst du es nicht machen. Also ich meine, du kannst nicht alle wieder zurück, dann sind sie am nächsten Tag wieder da.
Ja, genau, oder halt tot dann irgendwann mal, wenn man es oft genug macht. Und das ist, ja, wie gesagt, also die Bilder von dem Film und der heutigen Realität, das deckt sich. Das hat auch eine von den Sachen, genau wie Gesundheitsreform, Steuerreform und irgendwie sämtliche anderen schwerwiegenden Probleme, haben sich in den letzten 20 Jahren nicht groß geändert.
Ja, sie sind
quasi eher schlimmer geworden.
Vor 20 Jahren, 25 Jahren thematisiert worden und seitdem hat sich nichts getan. Lustigerweise gab es mal eine Besprechung zum 10-jährigen Jubiläum des Filmes, der Marsch. Und da wurde gesagt, der Film war so prophetisch und heute haben wir die Situation. Und jetzt sind wir nochmal 15 Jahre später und sagen, jetzt haben wir wirklich die Situation. Wir haben Szenarien dieses Filmes schon längst überschritten.
Ja, es ist schlimmer geworden.
Wir wissen seit 25 Jahren, was auf uns zukommt.
Mittlerweile haben wir nicht nur Dürren, sondern auch ganze Küstenregionen, die im Meer versinken.
Ja, und wir haben nichts gemacht.
Und mehr Kriege.
Außer unsere
noch Grenzen, neue Kriege.
Ja, außer neue Kriege, weitere Regionen der Welt zu destabilisieren und unsere Außengrenzen ein bisschen, also die EU-Außengrenzen, bis an die Zähne zu bewaffnen und Flüchtlingsboote zu versenken. Ich habe jetzt hier nochmal die aktuellen Zahlen rausgesucht. Wir haben 137.000 Bootsflüchtlinge im ersten Halbjahr sozusagen gehabt, dieses Jahr. Und 1.867 Menschen sind gestorben auf der Fahrt übers Mittelmeer.
Und da weiß man nicht so richtig, was man dazu sagen, also wie man das kommentieren soll. Das ist einfach nur ganz furchtbar.
Ja, deswegen widert mich das immer an, wenn es dann heißt, naja, die kommen ja alle her nach Deutschland und das sind alles Wirtschaftsflüchtlinge.
Überhaupt, das sind nur Wirtschaftsflüchtlinge. Also ich meine, Wirtschaftsflüchtlinge heißt auch irgendwie, die verhungern halt.
Ja.
So, ne? Also wenn das irgendwie kein Grund wäre. So, das geht ja nicht darum, dass sie sich irgendwie ihren dritten Drittwagen nicht leisten können oder sowas oder irgendwie nicht jeden Abend Lachshäppchen mit Rotwein vom Kamin essen können, sondern die Menschen sterben halt immer ganz.
Ja, wie mies so. Muss es einem gehen, dass man sein letztes Geld irgendeinem Schlepper in die Hand drückt und sein Leben aufs Spiel setzt und eventuell elendig krepiert auf dem Weg nach Europa, nur um halt von zu Hause wegzukommen.
Das steht, glaube ich, vollkommen außer Frage, dass es einem da sehr schlecht gehen muss. Und wie gesagt, dazu kommt jetzt halt noch die Kriegsproblematik jetzt aus die ganzen Kriegsvertriebenen oder Flüchtlinge. Ja gut, dann, was glaube ich nicht so explizit gesagt worden ist in dem Film, so von wegen, macht halt nicht so viele Kinder. So nach dem Motto, ja, wir sind zwar schuld, dass jetzt irgendwie eure Äcker verdorren oder irgendwie im Wasser versinken, aber guckt ihr mal, dass ihr euch einschränkt, so nach dem Motto. Das ist ja so ein gern gebrachtes Argument.
Es wird oft, der EU-Kommissionspräsident, der sagt irgendwie, Afrika muss erstmal seine Hausaufgaben machen.
Richtig, genau. Und parallel haben wir eine katholische Kirche, die Verhütungsmittel verbietet.
Lustigerweise, wenn nun ist der Zug in Afrika oder die Karre sitzt ja ganz schön tief im Dreck. Das ist ja nun mal dummerweise Jahrhunderte lange Ausbeute durch Europa und Amerika, beziehungsweise jetzt von
und
multinational agierenden Konzernen.
Und arabischen Staaten, die waren auch ganz groß dabei.
Genau, und jetzt sind es einfach international agierende Konzerne, die Afrika ausbeuten.
Die Chinesen.
Eins der der rohstoffsreichsten Kontinente, darf man ja auch nicht vergessen. Nur haben wir halt irgendwie seit Jahrhunderten nichts anderes gemacht, als diesen Kontinent auszubeuten.
Beziehungsweise auch bei uns vor der Haustür halt schon alles irgendwie weggegraben, weggesnackt und
wenn
die hatten das halt noch nicht so.
Wir haben jahrelang hunderte von Millionen Dollar in Afrika gesteckt. Wo sind sie geblieben? Ich sag's Ihnen, in Präsidentenpalästen, in Panzern und Kampfflugzeugen, gigantischen Dämmen, die nicht funktionieren, in Luxusgütern für die korrupte Elite und den mörderischen Stammeskrieg.
Wenn die afrikanischen Regierungen nicht so korrupt wären zum größten Teil und wenn Rohstoffe nicht in der Hand von irgendwelchen ausländischen Firmen wären.
Die mächtigen Führer, die von uns an die Macht gebracht worden sind durch unser Geld und unsere Waffen.
Genau. Und es den Leuten dort unten besser ginge, dadurch einfach, dass sie ihre eigenen Rohstoffe verwerten können und der Lebensstandard steigen würde, dann sieht es ja in Europa zeitgleich auch die Zahl der Kinder sinken. Warum machen die so viele Kinder? Weil es ihnen scheiße geht.
Die heiße Sonne macht uns faul und dumm.
Ja, also selbst, okay.
Wie gesagt, unsere Familie früher hatte auch, meine Oma hat 9 Geschwister gehabt. Und davon ist auch eins nicht durchgekommen.
Also das war aber auch so gewollt. Also es war nicht nur, weil es uns scheiße ging, sondern weil es auch wirklich krasse Politik war. Die Kirchen wollten, also Religion vergrößert sich quasi durch die Kinder, also wird ja durch die Kinder weitergegeben. Die hatten ein großes Interesse daran, dass es immer mehr werden. Und bis vor 200, 300 Jahren war ja auch noch die Politik, wir brauchen möglichst viele Leute, die wir halt in den Krieg schicken können.
Ja.
Und wenn es halt so viele werden, dann schicken wir die halt auch in den Krieg.
Ja, jetzt haben wir seit 70 Jahren keinen Krieg mehr gehabt, also zumindest nicht
in Europa. Ich denke, das war ein
Eier. Wir ja ausgelagert.
Aber es geht uns besser und wir haben jetzt halt auch die Selbstbestimmung der Frau irgendwie erfunden oder durchgesetzt. Und wenn halt auch Frauen vor die Wahl gestellt werden, irgendwie, du wirst jetzt jedes Jahr einmal schwanger, bis du irgendwie mit 42 stirbst, weil du komplett ausgeleiert bist. Oder halt irgendwie, du kannst Verhütung machen und hast dann vielleicht noch ein bisschen Zeit, noch irgendwas anderes zu tun, außer irgendwie sich mit Kleinkindern rumzuschlagen, dann machen die das natürlich auch.
Und das ist so ein bisschen, was man dem Film auch ankreiden kann, was auch des Öfteren passiert ist in diversen Besprechungen, das verlinken wir auch nochmal so ein bisschen im Beitrag, dieses stereotype Afrika-Bild, was so der Durchschnitts-Europäer eigentlich hat.
Ja gut.
Man muss überlegen, Afrika ist ein riesen Kontinent. Und ich habe jetzt nochmal den alten Schulatlas meiner Frau gefunden, oder also sie hat ihn gefunden und ich habe drin rumgeblättert, weil ich mir überlegt habe, Mensch, na, man kennt ja von Südamerika halt diese tropischen Gebiete, den Regenwald und sowas. Dachte ich, warum gibt es denn sowas in Afrika eigentlich nicht? Die haben doch auch einen Äquatorgürtel.
Ja.
Stellt sich heraus, die haben sowas. Ich habe es nur nicht mehr gewusst.
Na gut, ich wusste nur, dass es immer weniger auch wird. Also das muss man gucken. Es gibt ja auch Vergleichskarten, so Regenwald in Afrika in den 70er Jahren, Regenwald in Afrika heute. Und ich glaube, irgendwie so drei Viertel sind schon weg. Ne? Also komplett weggerodet. Ein großer Teil ist mittlerweile Wüste. Haben wir toll hingekriegt, oder, also, wir als Menschheit jetzt insgesamt mal so gesagt, ja. Also wirklich dann so, das, gut, da wollte wohl auch keiner, sogar in Afrika auch keiner so richtig leben, weil es da halt unglaublich Malaria gibt und Krankheiten und so ein ganzer Kram. Das ist halt für Menschen auch wirklich nicht so der beste Bereich, Regenwald, außer man spezialisiert sich halt da drauf. Und, aber da brauchen wir jetzt keine Sorgen mehr zu machen, das wird halt dann zuerst irgendwie Weideland, Farmland, dann Weideland und dann irgendwann Steppe und dann irgendwann Wüste, so.
Ja. Aber ich meine, wir haben es ja gesehen in Tansania, wir waren ja in diesem Nationalpark.
Übrigens, noch eine kurze Anekdote am Rande, als meine Eltern geheiratet haben, das erste, was ich gekauft haben, war eine Mahagoni-Schrankwand und Frühstücksbrettchen aus Tropenholz, so. Das war halt damals noch Convenience-Gut, ja.
Und als Unterlage ein paar Robbenfälle.
Ein paar Robbenfälle, genau, als Bieruntersetzer und Elefantenstoßzähne als, keine Ahnung, Kleiderhaken. Also es war und ist halt einfach ein einziger Raubzug, der da veranstaltet wird.
Richtig, aber um da was zu ändern, müssten wir quasi von unseren Standards ein bisschen abgeben und das will keiner.
Also das hier ist alles norwegische Fichte, was du hier siehst, das ist nichts
aus Tropen. Die armen Norweger, du hast den kompletten norwegischen Wald gerodet.
Den Regenwald,
den norwegischen. Wenn die norwegischen Flüchtlinge demnächst bei dir vor der Tür klopfen, kannst du dir aber auch welche schlafen lassen.
Ich glaube, das ist aber dann Eiche aus Polen. Ja, ohne Witz, also Polen hat wohl auch eine massive Anzahl seiner Eichen-Urwaldbestände abgeholzt, um für irgendwie...
Polen hat tatsächlich noch einen Urwald,
den letzten europäischen Urwald. Ich glaube, ein Stück haben sie noch, aber wenig. Und der Rest ist wirklich in Gelsenkirchener Barock irgendwie in deutschen Wohnzimmern und Küchen gelandet.
Also mir sagen sämtliche Forstexperten des Landes Brandenburg, dass die Polen ein komplett anderes Verhältnis zum Wald haben, ein viel besseres als in Deutschland.
Ich dachte, die Deutschen lieben ihren Wald.
Ja, nicht die den bewirtschaften vielleicht, aber...
Oder gerade die nicht, also die ihren Urlaub machen lieben.
Also Polen soll wohl viel nachhaltiger mit dem Wald umgehen und er steht da viel mehr unter Schutz als in Deutschland.
Guck mal.
Ja, ja.
Die haben auch eine Laienarmee, habe ich jetzt in den letzten Tagen gelesen. Letzten Tage war irgendwie Top-Schlagzeile halt oder Top-Berichte in allen Medien über das polnische Freiwilligenheer, das sich gerade gegen Invasion durch Russland wappnet.
Okay. Polen hat auch die Flüchtlinge in Gefängnissen untergebracht.
Also richtigen Gefängnissen, also richtig eingesperrt quasi.
Ja. Ungarn übrigens auch. Ich habe mich mit, Ungarn hat ja ein schönes faschistoides Regime momentan, wird ja auch von der EU toleriert. Und es gibt, ich habe mich mit einem Menschen unterhalten, der für Integration von Flüchtlingen zuständig ist. Der halt guckt, wenn jetzt ein ausgebildeter Flüchtling kommt, also nicht jeder Flüchtling, der kommt, hat wirklich auch eine Ausbildung, eine Schulbildung, kann lesen oder schreiben. Aber es ist schon, zumindest was so aus Syrien kommt, ein erklecklicher Anteil von Leuten, die man
Syrien, durchaus, Afghanistan, Irak, so die ganzen...
Den man durchaus hier in den Arbeitsmarkt integrieren könnte, wenn da nicht so viele Hürden wären. Also er hat gesagt, du wartest teilweise anderthalb Jahre, bis du in der Lage bist, einen Antrag zu stellen.
Ja.
Bis der genehmigt ist, davon wollen wir erst gar nicht reden. Es gibt keine Sprachschulen. Die Anerkennung von irgendwelchen Schulabschlüssen, das hapert. Es wird immer gesagt, naja, es ist ja eine Chance für den Arbeitsmarkt, aber in der Praxis sieht es echt, echt finster aus. Und er hat gesagt, gerade die Flüchtlinge, die über Ungarn reingekommen sind, die aus Ungarn geflüchtet sind oder Rumänien, die haben gesagt, das sind da Verhältnisse, die werden dort teilweise gefoltert. Und es war jetzt im letzten Fall, dass sich einer umgebracht hat, weil er nicht wieder nach Ungarn abgeschoben werden wollte.
Und nicht nur da, also da, das ging auch vor ein paar Wochen durch die Presse. Ich glaube, es war in Niedersachsen. Da sind Dokumente, also auch E-Mails und Fotos und SMSen aufgetaucht von deutschen Polizisten, die halt wirklich dann Asylanten gefoltert haben.
Hm. Es gab ja diese Securities in den Wachschutzheimen, in den Flüchtlingsheimen.
Auch genau, die Security, da gab es auch noch Security, genau, da können wir jetzt noch sagen, okay, das sind halt die typischen Türsteher, die waren vielleicht auch ein bisschen überfordert.
Ja.
Aber das ist halt auch bei der Polizei wirklich systematisch passiert.
Ich möchte mit ihnen nicht tauschen, davon abgesehen. Also wenn man, eine Gruppe, gut, da sind wir bei den jungen Männern, wenn man eine Gruppe junger Männer verschiedener Nationalitäten, verschiedener Kulturkreise auf engstem Raum zusammenfärscht, irgendwo in der Pampa, ohne die Aussicht irgendwie mal mit anderen Menschen Kontakt aufzunehmen, ist es irgendwie auch logisch, dass die Situation dann irgendwie mal leicht brenzlig wird. Insofern ist diese dezentrale Unterbringung schon irgendwie ganz sinnvoll, aber es geht halt nicht immer. Und deswegen weiß ich nicht, also Flüchtlingsheime sind auch nicht unbedingt ein Hort der Freude unbedingt.
Nein, das kann man durchaus so sagen, ja.
Wobei, was ja oft ins Feld geführt wird, also die Kriminalität rund um Flüchtlingsheime steigt höchstens dadurch, dass halt irgendwelche Leute dort Hakenkreuze drauf schmieren. Wobei es natürlich, es gibt auch Fälle, wo dann irgendwo die Tschetschenen in irgendwelchen Heimen einreiten und den Afrikanern eins auf die Mütze geben, weil es irgendwelche Bandenrivalitäten
gibt. Das ist vielschichtig. Es gibt dann auch irgendwie deutsche, ich sag mal, Arbeitsvermittler, die halt illegalerweise dann einfach mit dem Bus da morgens vorfahren und sagen, komm, er will sich hier einen Zwanni verdienen und dann die mal kurz einladen und auf eine Baustelle dann irgendwie fahren oder sowas in der Richtung. Ja. Oder halt zum Gras verticken im Girlie, ne?
Genau. Ja, ich meine, wenn du legal nicht arbeiten kannst, was willst du machen? Du, ehe du zu Hause sitzt und den ganzen Tag in der Eier schaukelst oder von deinem Nachbarn es auf die Fresse kriegst, bist du froh, wenn du draußen bist und irgendwas Geld verdienen kannst.
Natürlich, klar.
Lagerkoller, klar, kriegst du einen Lagerkoller.
Das ist halt wieder eins von diesen ganz vielschichtigen Problemen, ja.
Ja, ansonsten. Wobei ja irgendwie 55% auch wieder abgeschoben werden, der Flüchtlinge, weil festgestellt
wird. 55% EU-weit, in Deutschland sind es, glaube ich, sogar noch mehr, da werden irgendwie nur 36% anerkannt.
Und die Bundesrepublik hat ja nach der Flüchtlingswelle aus Ex-Jugoslawien gesagt, ach, da war ja der Hochpunkt quasi der Asylanten irgendwann, Mitte, Ende, Anfang der 90er.
Danach
ging es. Und dann hat man gesagt, naja, so viele kommen ja nicht mehr.
Das ging auch wirklich dann zurück die nächsten Jahre.
Genau, da können wir ja die Stellen abbauen beim Bundesamt für Schlag mich tot. Und das fällt denen jetzt ein bisschen auf die Füße, weil sie nicht genug Personal haben, um die Anträge zu bearbeiten.
Genau, weil wir haben jetzt auch insgesamt immer weniger Leute in Deutschland. Nein, achso, vielleicht sollten wir das nochmal kurz für den Fall, dass sich jemand noch nicht mitgekriegt hat. Also Deutschland hat EU-weit zwar zahlenmäßig die höchste Anzahl an Bewerbern, an Asylanträgen, aber auf den Einwohner umgerechnet sind es gar nicht mal so viele.
Sind wir auf Platz 8 oder sowas?
Wir sind
Schweden ist da ziemlich weit vorne.
Schweden ist auf Platz 1, also vielleicht mal kurz so als Hausmarke. Es geht jetzt nur um Asylbewerber. Nicht um illegal Eisenreisende und auch nicht um legal Migrierende. Das gibt es auch und vielleicht kommen wir da nachher nochmal drauf. Also pro 1000 Einwohner, die Zahlen sind übrigens von Eurostat. Das sind auch die Zahlen, die offiziell von der europäischen, wie ist jetzt nochmal der Verein? Die Europäische Flüchtlingskommission irgendwie verwendet oder auch produziert werden. Schweden, 8,4 Bewerber auf 1000 Einwohner. Dann Platz 2 Ungarn mit 4,3, Österreich 3,3, Malta 3,1, Dänemark 2,6 und dann kommt Deutschland mit 2,5 Bewerbern pro 1000 Einwohner. Dann irgendwann kommt Luxemburg, Belgien, Zypern, Bulgarien, Niederlande 1,5 und schlusslich Portugal mit 0,04.
Ich habe hier irgendwelche Zahlen mit Flüchtlingen. Das ist nochmal, es wird ja nochmal unterschieden zwischen Asylbewerbern und Flüchtlingen, die als Flüchtlinge anerkannt werden. Und da habe ich hier eine Zahl von 1,6 auf 1000 Einwohner. Gucken wir nach Pakistan, in Libanon und sehen dort, dass dort auf 1000 Einwohner 257 Flüchtlinge kommen.
Also nochmal was zu gehen lassen, pro 1000 Einwohner 200,
57
Flüchtlinge.
In Pakistan, die auch eine super Infrastruktur haben und sich dort um die Flüchtlinge zu kümmern.
Genau, und die auch bestimmt einen total verständnisvollen, gut ausgebildeten, toleranten Polizeiapparat hat.
Genau. Kurz zusammengefasst, da rollt was auf uns zu, wenn man nicht mal irgendwas macht.
Nee, es passiert schon, es rollt nicht auf uns zu, also ich denke mal, es schwappt schon. Also es ist, wir leben jetzt halt in dieser, in so, ja.
Ja, nur wenn sich eine Lawine einmal in Bewegung gesetzt hat, dann ist es schwer, sich da reinzustellen und zu sagen, haltet mal an. Weil quasi, das löst ja dann wieder in Libanon zum Beispiel eine Flüchtlingswelle aus. Also es rollt dann quasi weiter. Man kann nicht einfach ins Nachbarland so viele Flüchtlinge schicken, ohne davon auszugehen, dass die dass dann Leuten das im Nachbarland das Leben nicht mehr passt und dann von dort aus
fliehen. Klar, man sieht es auch regelmäßig in Afrika, dass dann quasi nur wenn Leute irgendwie nur ein Land weiter ziehen, was bei uns ja so, also sag mal, bei uns kommt dann leicht so die, ja, das ist ja quasi dasselbe so, also es sind ja dieselben Leute, die sind ja nur quasi ein paar hundert Kilometer entfernt. Ist ja nicht so, irgendwie gibt es dann massiven Rassismus teilweise. Und auch wirklich so richtige Pogrome, wo dann mal kurz dann irgendwie dann ein groß nicht nennenswerter Anteil der Bevölkerung mal loszieht und halt Scheiben einschmeißt und irgendwelche Häuser anzündet und Leute verprügelt oder mit Macheten auf sie einschlägt, so, ne? Das ist dann wirklich dann, ja, erstmal dann lokal, so ein Konflikt, der erzeugt wird.
Ja, und das wäre zum Beispiel das andere Extrem, was ich immer höre, ja, die Flüchtlinge kriegen doch hier alles in den Arsch geblasen und warum muss man denen jetzt Geld
alles
bezahlen?
Alles.
Was ja sowieso jetzt, also wenn man die Zahlen betrachtet, man muss, was wäre das andere, wenn man sie jetzt nicht in Heime stecken würde oder in Wohnungen und ihnen kein Geld geben würden? Dann würden sie nämlich auf der Straße randalieren und Leute überfallen.
Was wollen sie machen? Genau, am Straßenrand, irgendwie im Straßengraben sitzen die ganze Zeit?
Dann sage ich, ist euch das lieber, dass wir den Flüchtlingen kein Geld geben, die auf der Straße verrecken? Dann haben wir nämlich genau diese Situation, die in dem Marsch erwähnt wird. Wir wollen, dass ihr uns sterben seht. Und das wird nämlich genau dann passieren.
Richtig, ja, ja.
Und dann sind wir wirklich auch nicht mehr, diesen Slogan rausholen, dann sind wir auch wirklich nicht mehr sicher in Deutschland, wenn man hier die kompletten Flüchtlinge auf der Straße leben hat und die gucken müssen, wo sie ihren Lebensunterhalt herbekommen.
Nee, man versucht jetzt halt irgendwie, versucht irgendwie einen Kompromiss zu finden, ne? Also einerseits, man macht halt Frontex und
knallt sie auf dem See, auf dem Meer ab.
Knallt sie auf, jawohl, da muss man jetzt, glaube ich, ein bisschen aufpassen.
Wir haben Abschussgenehmigungen für Flüchtlingsboote erteilt.
Ach so.
Sie dürfen jetzt Flüchtlingsboote versenken. Schleuserboote. Also, nee, also
ach so, richtig,
da sind ja keine drauf.
Das sind Kriminelle, richtig.
Deswegen, aber das ist der nächste Schritt und der ist gar nicht so weit weg.
Ich hatte es auch schon gehört, die EU plant irgendwie schon die Abfahrtshäfen zu bombardieren. Hast du es gehört?
Nee.
Doch, das war irgendwie, da gab es, glaube ich, eine Anfrage irgendwie auf EU-Ebene, dass da geplant worden ist, direkt da vor Ort quasi mit irgendwie Hubschraubern und Flugzeugen vorzufliegen und schon mal zu gucken. Ja, was liegt denn da so am Ufer, am Strand? Ja, das könnte ein Schlepperboot sein, schmeiß mal irgendwie eine Bombe drauf.
Genau.
Das weiß ich nicht, ob das schon durch ist. Aber
vielleicht war das, was sie meinte, Schlepperboote versenken.
Das ist Krieg? Das ist, glaube ich, was du meinst. Also ich meine, auf hoher See dürfen die eigentlich die Leute nicht abschießen.
Eigentlich dürfen sie es nicht. Frontex ist eine private Firma.
Das Einzige, was ich da gehört habe in der Richtung, waren halt auch im Radio Berichte von Augenzeugen, also von Leuten auf den Flüchtlingsbooten, die gesagt haben, die hätten die Boote erst irgendwie quasi Wrack geschossen. Also ohne sie jetzt direkt zu versenken. Dass die Leute halt erstmal von dem Boot runter mussten und dann haben sie die Leute aufgesammelt aus dem Wasser. Wahrscheinlich so, dass die, um die irgendwie unter Kontrolle zu bringen oder aus Jux und Dollerei. Oder die
Infrastruktur einfach zu zerstören.
Oder die Infrastruktur zu zerstören. Also, dass jetzt gezielt irgendwie Flüchtlingsboote ohne irgendwie Hilfe zerschossen werden, das ist, glaube ich, noch nicht so. Oder wenn, dann wird da noch der Mantel des Schweigens drüber verbreitet. Also, das ist noch nicht offizielle Linie. Ja. Das hätte mich jetzt noch ein bisschen überrascht. Nee, soweit.
Ja, das ist eine
Stell dir das mal vor.
Dass da auch eine komplette Infrastruktur dahinter steht, die verdammt gut daran verdient.
Das ist nämlich genau.
Dass da Flüchtlinge nach Europa kommen.
Wie auch an den ganzen Bürgerkriegen und überhaupt an den ganzen Kriegen. Das hält ja einen großen Teil der amerikanischen und auch der deutschen europäischen Wirtschaft überhaupt am Laufen.
So sieht's
dieser aus. Geldfluss, der erzeugt wird. Also Prinzip ist, ne, Steuergelder einsammeln, dann an die ganzen Rüstungsunternehmen geben und hoffen, dass es irgendwie als Löhne und so weiter irgendwie in der Bevölkerung landet. Aber prinzipiell haben wir bisher mittlerweile auch, das meiste an Profiten bleibt dann doch wieder nur bei den reichsten 2% hängen.
Ja.
Und nachhaltig ist da nichts.
Nee, richtig.
Vielleicht noch kurz irgendwie, das fand ich ganz nett, da gab es einen Beitrag im Internet über Verantwortung und Schuld oder was ist, also der Unterschied zwischen dessen, ob man es jetzt getan hat oder ob man für die Folgen verantwortlich ist. Da wird halt gesagt, so von wegen, unsere Generation, wir waren keine Nazis, wir waren auch keine Kolonialherren, wir haben uns das nicht ausgedacht mit dem Rassismus und so weiter, aber dass wir halt trotzdem, weil wir dadurch indirekt profitiert haben, durch unseren Lebensstandard, in dem wir aufgewachsen sind, trotzdem die Verantwortung dafür tragen, jetzt mit den Folgen davon zu leben.
Ja.
Also wir müssen jetzt quasi auch den Rassismus aus unseren Köpfen rauskriegen einerseits. Wir haben eine mehrfache moralische Verpflichtung, halt den Leuten zu helfen. Andererseits muss man auch sagen, es gibt auch eine moralische Verpflichtung, halt sich selber nicht allzu sehr dabei zu schaden. Also es muss schon irgendwie geordnet ablaufen, das Ganze. Also ja. Wir können jetzt nicht einfach sagen, irgendwie, ja, wildes Campen ist jetzt erlaubt. Das ist auch für...
In Deutschland wirst du es nie erleben, dass wildes Campen erlaubt wird.
Nee, hat ja auch alles seine Gründe irgendwie und ja, obwohl, ich weiß es nicht. Also, ich meine, in manchen Ländern funktioniert das. Es kommt immer halt drauf an, wie viele Probleme das gibt, wenn es dann die Leute wirklich machen. Also, wenn dann die Leute irgendwie plötzlich andenken so, oh, ich kann mir eine Wohnung komplett sparen eigentlich. Ich baue jetzt hier irgendwie ein kleines Einfamilienhaus, Zeltkomplex. Genau, und installiere hier feste Kanalisation und mein Vorgarten, das ist natürlich auf öffentlichem Grund, das ist natürlich problematisch. Von wegen, wo wir gerade beim Thema Gesetz und Recht sind, es gibt drei Stati quasi, die hier Flüchtlinge oder Leute, die halt nicht auf legalem Wege mit offiziellem Einwanderungsverfahren in unser Land kommen, haben können. Und das ist einmal die Subsidiary Protection. Das ist, wenn die Leute nicht zurückgeschickt werden können, weil ihnen unmittelbare Gefahr für Leib und Leben droht. Also das ist zum Beispiel, wenn du ja aus dem Kriegsgebiet zum Beispiel zu uns kommst.
Genau.
Das, und da wirklich scharf geschossen wird, dann brauchst du kein Asyl, um hier erstmal so lange zumindest bleiben zu dürfen, bis die unmittelbare Gefahr vorüber ist. Das machen wir sofort. Dann gibt es halt systematisch verfolgte Menschen wegen Rasse, Religion, Nationalität, politischer Meinung oder sozialer Gruppierung. Da kriegst du halt, also das wird dann erstmal festgestellt irgendwie auf politischer Ebene, wo das so ist und für wen das gilt. Und wenn du halt in diese Kategorien reinfällst, dann darfst du halt auch, also dann kriegst du ja auch erstmal eine Aufenthaltsgenehmigung oder was auch immer, wie das dann genau heißt. Das gibt es dann auch verschiedene Stati. Das ist mir eigentlich auch schon erzählt worden, sogar von einem Flüchtling, mit dem ich mal geredet habe. Das ist halt dann sehr naheliegend für Leute, die halt nicht aus so einem Gebiet kommen und nicht so eine Nationalität bekommen, ihren Ausweis wegzuschmeißen, das ist einfach zu behaupten. Weil das dann sehr schwer nachvollziehbar ist, ob das geht.
Du müsstest einfach behaupten, du bist schwul. Und möchtest nicht zurück nach Russland.
Und du müsstest nicht zurück nach Russland. Das hat, glaube ich, nicht gereicht. Für Russen? Ich meine, das hätte ich mal gesehen, dass das dann doch irgendwie... Also, da wird ja dann auch mit ganz vielerlei Maß gemessen. So.
Ja.
Also, auch was unseren Umgang mit faschistischen, totalitären Regimes angeht. Genau. Das kommt immer auch ganz noch auf andere Sachen an, wie das dann letzten Endes beurteilt und eingeschätzt wird. So. Und dann gibt es noch die humanitären Gründe. Da habe ich keine genaue Definition für gefunden. Das ist, glaube ich, so die Hintertür, die man sich mal offen lässt. Das sind auch nur 4% von allen angenommen, die da in diese Kategorie reinfallen. Die anderen sind 40% bzw. 60%, also Subsidiary Protection und Diskriminierung, systematische Diskriminierung. Die humanitären sind halt 4%. Ich weiß jetzt nicht, was jetzt darunter fällt.
Ja, genau. Gut, aber halten wir eigentlich fest, wir müssen in Zukunft mit einer großen Anzahl wirklich Wirtschaftsflüchtlinge auch umgehen können und wir bräuchten eigentlich auch, andererseits will wahrscheinlich auch in 20 Jahren keiner mehr den Arsch von einem anderen abwischen, braucht man auch Arbeitskräfte, die Jobs übernehmen. Man bräuchte eigentlich eine andere Einwanderungspolitik in Deutschland. Wie die aussehen soll, keine Ahnung.
Und aus der Historie ergibt sich aber halt trotzdem irgendwie die moralische Verantwortung, auch wenn wir nicht dafür schuld sind für vieles, was jetzt die Leute zur Flucht getrieben hat. An manchen Sachen sind wir indirekt schuld heute, also wir profitieren letzten Endes von den Folgen. Also wenn du jetzt zum Beispiel bei irgendeiner großen Rüstungsfirma, also Deutschland ist, glaube ich, der weltweit größte Exporteur von Handfeuerwaffen. Also nicht von Hightech irgendwie Atomraketen oder sowas in der Richtung, die werden auch schön in den USA gebaut.
Die funktionieren wahrscheinlich auch nicht, wenn die aus Deutschland kommen, von einem deutschen Konsortium.
Noch ein anderes Thema, aber muss auch vorsichtig sein, da wird ja auch auf sehr hohem Niveau gemacht. Ich weiß nicht, wie man irgendwie 40 Magazine am Stück irgendwie leer ballert und dann werden die Dinger dann doch mal ein bisschen heiß. Und dann verzieht sich vielleicht ein bisschen der Lauf, ich weiß nicht.
Pro-Tipp, die Munition kommt horizontal ins Magazin.
Richtig. Und man hält den Lauf beim Schießen auch nicht über den Lötbrenner oder so, keine Ahnung. Naja, wie dem auch sei, jedenfalls also irgendwie, wenn irgendwo Armut und Elend ist, es ist einfach so, irgendjemand sitzt da im Hintergrund und profitiert dran.
Ja.
Und da wir, gerade wir Deutschen, ja ein sehr inniges Verhältnis auch zu unseren Arbeitgebern haben
und zum Profit.
Und zum Profit, aber gerade zu unseren Arbeitgebern und die auch alle total toll finden und so, ja, muss man gucken, mit wem man sich da mehr identifiziert. Andererseits, wes Geld ich fress, das Brot ich sing oder so ähnlich
ist es, glaube ich.
Ja, das sollte man sich halt im Auge führen und es gibt, also wir reden ja oft gern von unseren christlich-moralischen abendländischen Werten und da wird ja auch die Nächstenliebe Gastfreundschaft und Hilfe in der Not eigentlich auch recht hoch gehalten. Und von daher muss man einfach so unterm Strich quasi sagen, wir können uns, also Leute, die sich jetzt heute noch auf die Position stellen, so alle raus.
Was wollen wir? Einen neuen eisernen Vorhang?
Deutschland irgendwie grenzendicht und wir machen hier unser Ding, das ist bescheuert. Also das wollte ich hier mal gesagt haben an der Stelle. Aber wie gesagt, also man muss schon irgendwie was finden zwischen, wir lassen jetzt alle rein oder wir haben sogar noch Leute, dass alle zu uns kommen und lassen den hier irgendwie und wir lassen gar keinen rein. Da in der Mitte muss man uns halt irgendwie finden,
also politisch. Also ich wäre dafür, alle Idioten nach Bayern abzuschieben und eine Mauer um Bayern zu bauen.
Ja, oder nach, wo wohnen hier keine Leute irgendwie so?
Oh nee, da sind die Seen, das ist blöd. Sachsen-Anhalt. Land ohne Eigenschaften. Da kann man auch, ja.
Stimmt.
Da ist ja nichts.
Genau, also Stichwort demografischer Wandel. Also wir brauchen ja eh Zuwanderung. Von daher, müssen wir mal gucken, wie wir mit der Green Card hinkriegen und so weiter. Und wie wir es kriegen, dass die, bevor die hierher kommen, noch eine Computerausbildung kriegen. Dass sie so ein bisschen schon mal Excel und Word können. Die müssen ja in unserem Wirtschaftssystem irgendwie verwurstet auch werden. Warum soll es denn besser gehen als uns?
Sie müssen Leistung bringen. Leistung muss sich wieder lohnen.
Das ist übrigens noch ein Gedanke, den wir letztens auch mal diskutiert hatten. Das ist eigentlich, ich sehe es so, zumindest hier für Europa und für unsere sogenannten westlich zivilisierten Länder, dass es wirklich so ist, dass es dass immer weniger eine Rolle spielen wird.
Definitiv.
Deine Herkunft. Also diese quasi Geburtsrechte, auf die sich ja, die eigentlich nicht existieren oder nicht so in dem Maße existieren, aber auf die sich ja viele Einheimische gerne berufen, so von wegen, bin hier geboren, deswegen habe ich jetzt irgendwie mehr Rechte, die werden nach und nach abgebaut. Aber nicht aus humanitären, sondern aus wirtschaftlichen Gründen.
Ja.
Man will es halt so. Man möchte halt gerne, dass man jeden nehmen kann, ob Mann, ob Frau, ob schwul, ob lesbisch, schwarz, weiß, braun, die sollen halt alle sich vertragen im Betrieb. Das ist wichtig. Im Betrieb haben wir uns lieb und deswegen ist halt schon so ein, ja, auch so eine Agenda, so eine mediale Agenda halt so von wegen, dass wir uns alle vertragen müssen und so weiter. Aber wir haben halt auch dann einen großen Teil von Leuten, die da einfach nicht mitmachen wollen.
Ja, aber können wir das soziale System und das Solidaritätsprinzip in Deutschland, das wäre jetzt wieder ein anderes Fass, was man aufmacht.
Daran Solidarität ist interessant, auch, ja.
Daran müsste man feilen, schon innerdeutsch.
Wir haben die bestverdiensten Berufsgruppen alle aus dem sozialen System rausgenommen.
Richtig.
Das ist so ein Elefant, über den nie geredet wird eigentlich, ja. Wir reden hier über Solidarität und so weiter. Und gerade von wegen die starken Schultern sollen die so weitertragen und so. Und wir nehmen die stärksten Schultern systematisch aus, und zwar schon immer. Das ist, da wird auch nicht so groß drüber geredet.
Genau, die sind aus der gesetzlichen Krankenversicherung raus.
Ich rede von euch, Beamten, Anwälte, Journalisten.
Nein, ich bin wieder in der gesetzlichen Krankenversicherung, bin sehr froh.
Künstler. KSK, Künstler, Sozialkünstler.
Künstler sind froh, wenn sie überhaupt was zu. Künstler aber hat. Sie haben noch 3 Monate zu leben, aber wovon denn, Herr Doktor?
Die fallen jetzt zwar in der Masse raus, aber die Millionen verdienenden Pseudostars in den Öffentlich-Rechtlichen, die brauchen sich auch nicht gesetzlich zu versichern.
Ja.
Ja, es ist so.
Wenn du über eine gewisse Verdienstgrenze rauskommst, wo sind wir bei 45.000 Euro im Jahr?
Dann sowieso, dann darfst du dich auch privat versichern.
Das
gilt für alle, richtig, genau, ja.
Ob das unbedingt große Vorteile bringt im Alter, ist die andere Frage. Ich sehe es eigentlich nicht. Also für mich ist das Solidaritätsprinzip eigentlich das Optimum. Das war gar nicht mal so blöd, was sich unsere Großeltern haben ausgedacht haben. Oder Bismarck.
Richtig.
Eine der guten, besseren Ideen von Bismarck. der Sozialstaat. Aber wenn wir jetzt über den Sozialstaat anfangen, ich glaube, dann würden wir hier noch 3 Stunden sitzen.
Genau. Und dazu kommt ja auch noch, dass dann die Beiträge auch noch gedeckelt sind.
Genau.
Also das, da kann man jetzt auch noch Stunden drüber reden.
Jetzt haben wir die Flüchtlingspolitik aufgrund eines Filmes kurz mal angerissen und stellen fest, wir haben auch keine Lösung, aber es muss sich irgendwas ändern.
Räumt schon mal euer Gästezimmer frei.
Im Grunde genommen das Fazit, das auch der Film, den wir heute besprochen haben, nämlich Der Marsch, schon 1990 gesagt hat, wir sind noch nicht bereit. Aber wenn wir so weitermachen wie in den letzten 25 Jahren in der Vorbereitung, dann sind wir auch in 100 Jahren noch nicht bereit.
Vielleicht zumindest hat sich jetzt überhaupt mal das Bewusstsein um die Problematik hat sich zumindest schon mal jetzt flächendeckend verbreitet. Ich denke, vor 20 Jahren hättest du noch Leuten von erzählen können, die noch nichts von wussten. Und jetzt kommt es immerhin jeden Abend in der Tagesschau.
Bis die nächste Sau durchs mediale Dorf getrieben
wird. Ja, das wird ein Dauerbrenner. Also es gibt ja schon so diverse Dauerbrenner und das ist einer davon. Das geht nicht wieder weg.
Ja, das ist ein Thema, was man kontrovers diskutieren kann, das wissen wir. Also ihr könnt euch gerne auch in Kommentarform, E-Mail oder auch akustisch zu Wort melden, wenn ihr irgendwas dazu sagen wollt.
Auch gerne zum Thema Griechenland, weil da habe ich mich jetzt in den letzten Wochen irgendwie durch YouTube durchgeklickt und habe versucht, mir da irgendwie mal ein paar Informationen ranzuziehen, die über... YouTube.
Weil was im Internet ist, das stimmt ja, ne? Die bösen Systemmedien.
Ja, man muss natürlich schon aufpassen, aber eine Bundestagsdebatte wird deswegen nicht weniger offiziell, weil sie bei YouTube läuft. Also, Die spezielle Internet-Edition, meinst du?
Genau, Internet-Edition. Director's Cut.
Wie relevant und glaubwürdig sind Bundestagsdebatten in the first place? Oder die Frage?
Ach, naja. Nee, also lustig ist ja, dass von vielen halt das ein bisschen missverstanden wird, dass das Internet ja eigentlich ein Ausspielweg ist und kein eigenes Medium.
Man ist ein Medium nicht ein Ausspielweg eigentlich? Oder wolltest du nicht eigentlich sagen, es ist keine eigene Quelle, keine eigene...
Ja, es ist... Also,
ach so, das Medium ist jetzt quasi Film oder Ton und der Ausspielweg ist dann das Internet.
Weil es gibt ja viele Leute, Impfgegner... Die glauben ja, dass was bei YouTube ist und was im Internet steht...
Wäre per se von höherem Wahrheitsgehalt, als genau. Das, was in die Medien kommt, weil das ja frei ist.
Dass die Medien aber auch im Internet vertreten sind, das wird von den wenigsten wahrgenommen. Also,
beziehungsweise, dass bei den Medien überhaupt noch irgendeine Form der Kontrolle stattfindet, die im Internet höchstens sich auf die Einhaltung von Urheberrechtsansprüchen beschränkt.
Will damit sagen, schaut euch immer auch die Quellen an. Quellenprüfung ist extrem wichtig und den Kontext, in dem irgendwas gesagt wird...
Oh ja, also für die das nicht selbstverständlich ist, das ist das Wichtigste überhaupt. Also erstmal rauskriegen, wer ist das? Es gibt ja auch über viele Leute irgendwie Wikipedia-Seiten, gerade die sich irgendwie öfters irgendwie in der Öffentlichkeit präsentieren. Oder geht auf deren Homepage und guckt euch deren Selbstdarstellung an. Das ist ja auch schon oft sehr vielsagend. Also genau. Wenn da jemand irgendwie mit Hitlerbärtchen irgendwie steht und das lustig findet, dann sollte man da schon mal irgendwie ein bisschen vorsichtig sein.
Sollen wir die alten Fotos von uns noch auf die Seite stellen?
Die mit dem Rechtsscheitel und den Hitlerbärtchen, meinst du?
Ja, genau.
Und den braunen Hemden und so weiter.
Also seid vorsichtig mit dem, was wir sagen. Nein, also Quellenprüfung ist immer wichtig. Also auch der Kontext. Dann heißt es, der hat mal das und das gesagt. Aber in welchem Kontext hat er das gesagt?
Richtig.
Hat er es ironisch gemeint? Hat er jemanden zitiert? Das muss man immer prüfen, bevor man mit solchen Sachen rumhaut. Also bevor ihr irgendwas bei Facebook teilt oder irgendwo anders, guckt euch das an. Also genau. Ist das wirklich relevant, was dort gesagt wird?
Wenn irgendwie so ein PNG, eine statistische Kurve irgendwie gepostet wird, irgendwie bei Google Plus und die einfach nur so dasteht und wirklich überhaupt nicht nachvollziehbar ist, wo das herkommt.
Fehlen.
Und man fragt dann noch, wo hast du das her? Und dann kommt man als Antwort, ja, zieh das Bild mal in die Google-Bildersuche, vielleicht findest du da was. Und du ziehst dann in die Google-Bildersuche und als einzigen Treffer findest du genau diesen Tweet, aus dem du es selber hast, das ist nicht sehr weiterführend, das trägt zur Debatte nicht bei. Das sind, da entspannen sich höchstens Scheindebatten rum, wo halt irgendwie rumspekuliert wird. Das bringt uns nicht weiter als Menschheit. Tut das nicht. Bitte, tut das nicht.
Soweit das die aktuelle nicht. Ausgabe vom sozialkritischen Podcast. Sie reden, der dreibeinige Podcast. Wir sind echt ein bisschen sozial. Aber es geht auch wieder irgendwann wieder über Science Fiction, keine Angst. Und über Computerspiele.
Aber es war jetzt auch nostalgisch, weil der Film hat zumindest bei dir nostalgische Gefühle ausgelöst. Bei mir nur so ein bisschen, als ich die Frisuren gesehen habe. Und die Zelle und die Handys.
Genau. Der Film ist mit einer ziemlich bescheidenen Tonqualität, muss man dazu sagen, auch wirklich legal bei YouTube verfügbar, im Rahmen eines Festivals nochmal rausgekramt worden. Wir werden es auch im Beitrag verlinken.
Das ist generell so, BBC-Produktionen sehen ja heute noch aus, als wenn die mit Original-Equipment aus den 70er Jahren und der Originalgarderobe und in Originalkulissen gedreht worden wären.
So
das war da auch. Übrigens, ach so, noch ein Vergleich, den ich noch bringen wollte. Ich habe ja schon gesagt, es hat mich an eine bessere Star Trek-Folge erinnert. Es hat mich auch so an diese Enthüllungsthriller so ein bisschen erinnert. Kannst du dich noch diesen amerikanischen Film, wo es um die Atomkraftwerke ging, erinnern? Auch mit einer weiblichen Journalistin als Hauptrolle. Die war noch ein bisschen actionlastiger. Sie sollte ein paar Mal umgebracht werden.
War das Sandra Bullock oder Julia Roberts?
Nee, Julia Roberts.
Die Firma? Oder sowas?
Nee, viel früher.
Michael Crichton?
Nee, viel früher. Also so 70er Jahre irgendwie. Ganz bekannter Film war das Gambit. Also gab damals öfters mal ein Genre, das vielleicht heute auch noch existiert, aber auch in so Schattendasein fristet, halt der wirklich gut gemachte, spannende, gesellschaftskritische Thriller. Also wo es zwar schon Action gibt und so ein bisschen Sex and Crime, aber trotzdem ein ernsthaftes Thema behandelt wird und auch gute Argumente gebracht werden und der auch so ein bisschen ausgewogen ist. Obwohl, das war jetzt bei dem Atomkraftwerksfilm nicht wirklich, da waren die Atomleute wirklich durchgehend die Bösen, die Killer engagiert haben, um irgendwelche jungen Journalistinnen,
ja, wie man das so
zu
kennt,
ermorden.
Von großen Konzernen.
Ja, aber es war halt irgendwie der große Blockbuster mit einem richtigen Thema.
Frei geworden im Journalismus. die Hackordnung ist da auch unheimlich, also ein heißes Becken, ich sag's dir. Gut, ich hoffe, wir konnten ein paar Anregungen geben. Wie gesagt, guckt euch den Film mal an.
Gibt's bei YouTube. In voller Länge.
Ja, wenn ihr irgendwelche Eingebungen habt oder Kritik, dann lasst es uns wissen.
Genau, wenn ihr sagt irgendwie, lasst bitte um Himmels Willen eure Pfoten von solchen Themen, macht weiter Computerspiele, das passt besser zu euch. Das habe ich nämlich so ein bisschen gedacht bei der Vorbereitung. Können wir auch verstehen, ja, aber...
Kommt alles
wieder. Wie gesagt, das Internet, es gibt ja, uns kontrolliert ja keiner. Uns gibt es keinen Redakteur, der sagt so von wegen, recherchiert erstmal ordentlich, bevor ihr euch hinsetzt. Außer Sascha natürlich so ein bisschen, aber der macht das ja auch mehr so in seiner Freizeit. Glaubt nicht alles, was man euch sagt, auch nicht aus unseren Berufen oder nicht so berufenen Mündern. Habt uns lieb, habt euch lieb.
Liked uns bei Facebook, besucht unsere Google Plus Gruppe, tretet in unsere Kreise bei.
Spendet
Kassetten.
Spendet vielleicht mal so ein bisschen, keine Ahnung, ein bisschen leckere, paar schöne Willkommensgeschenke für diese Asylantenaufnahmestelle in eurer Gegend. Da gibt es jetzt diverse Aktionen, so dass sie halt über das notwendigste Grundnahrungsmittel hinaus ein paar nette Sachen kriegen. Also hier, ich habe einen Podcast
schwedisches gehört, Fichtenholz.
Holz von Ikea. Da war jetzt ein Podcast von einem Ex-Piraten Abgeordneten, den höre ich ab und zu mal, vielleicht verlinke ich den auch mal. Der meinte, hier in Berlin gibt es halt so Stellen, wo halt wirklich so, ja, so kleine Luxusartikel, so irgendwie Parfüm, mal ein Deo, mal ein bisschen Schokolade, Süßigkeiten. Also wie gesagt, in Flüchtlingsheimen wird ja fürs Grundlegendste schon gesorgt, also sprich Essen und Unterkunft und so weiter. Aber dass man darüber hinaus den Leuten einfach mal so ein bisschen das Gefühl gibt, auch willkommen zu sein, weil das Gegenteil erfahren sie wahrscheinlich öfter.
Genau. Vielleicht der allgemeine Aufruf, seid ein bisschen freundlicher.
Das sowieso.
Außer zu nervigen, heranwachsenden jungen Männern.
Die, auch wenn sie irgendwie aus der schlimmsten Hungerregion kommen, Sascha auf die Nerven fallen.
Genau. Oder um André McFly zu zitieren, ich hasse Menschen.
Okay, das ist ein schönes Schlusswort.
Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut. Tschüss.